Willkommen beim 5-to-9 Club, der Podcast für alle, die erfahren wollen, wie andere ihren Weg in die Selbstständigkeit gefunden haben. Voller Insights, echter Geschichten. Und jetzt bringen wir diesen Spirit direkt auf deine Ohren. Also richte deine Kopfhörer und los geht's.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom 5-to-9 Club Podcast. Unser heutiger Gast hat vor einigen Jahren einen spektakulären Werbetrend nach Deutschland gebracht, sich damit selbstständig gemacht und war mit dieser Idee sogar zu Gast in der Höhle der Löwen. Aber auch ohne Investment aus der Höhle hat sich das Unternehmen weiterentwickelt. Und in dieser Folge erfährst du, wie bei Philipp Chaton neben dem Wirtschaftsingenieurstudium eine erfolgreiche Gründungsgeschichte entstanden ist. Herzlich willkommen im 5-to-9 Club, lieber Philipp.
Ja, moin. Vielen lieben Dank für die Einladung und bin sehr gespannt aufs Gespräch.
Ich habe dich ja jetzt in der Einleitung schon ein bisschen vorgestellt. Wie würdest du dich denn eigentlich in einem Satz vorstellen?
Ja, haben wir gerade schon vorher drüber gesprochen. Diese Frage habe ich mir lange nicht mehr gestellt tatsächlich und gerade auch nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht. Gibt es dann so zwei Sätze, die ich eigentlich dazu bringen würde, zur aktuellen Situation vielleicht, dass ja ich im Endeffekt oder wir im Unternehmen dabei helfen, durch Aufmerksamkeit und auch vor allen Dingen einfache Kommunikation ihre Ziele zu erreichen. Das ist so ein bisschen, wo wir gerade unterwegs sind in der Marketingwelt und so ein bisschen auch eher, wo ich mich perspektivisch irgendwo weiterhin entwickle oder so als einzelne Person sehe, so nicht jemand, der irgendwie ein Rad neu erfindet, sondern guckt, was er da noch so dran schrauben kann, damit man damit mit dem Wagen dann im Endeffekt neue Wege fahren kann. Das ist so, wie ich so mich jetzt mittlerweile sehe. Ja, ich hoffe, das gibt so einen kleinen Eindruck.
Das passt. Ich glaube, da können es jetzt nicht alle direkt ein mega großes Bild zu malen, aber das füllen wir jetzt mit deinen Geschichten und deinen Insights. Philipp, du hast schon in jungen Jahren gegründet und da würde mich interessieren, wie würdest du jetzt rückblickend beschreiben, wie ist die Geschichte, die dich zu diesem Punkt gebracht hat?
Ja, also irgendwie ist man so reingewachsen in das ganze Thema, deswegen ja auch nicht. Ich war das und bin dann das geworden, sondern irgendwie hat diese ganze Selbstständigkeit, Unternehmertum ist irgendwie so passiert. Vielleicht so ganz grob die Geschichte erzählt. Also ich komme aus Lübeck, deswegen ja auch das Moin. Habe so in der Lübecker Innenstadt neben der Schule zur Taschengeldaufbesserung Zeitung ausgetragen. Und ja, wer das mal gemacht hat, Zeiten vor Mindestlohn, war das ja dann noch härter, sage ich mal an der Stelle, was auch so die finanziellen Rahmenbedingungen angeht. Und habe dann tatsächlich so, glaube ich, WDR oder sowas 2008 gesehen, dass es so eine Werbeart in den USA gibt, Sign Spinning. Das ist ja auch quasi das erste Thema, mit dem wir gestartet sind. Und das sind Athleten im Endfall quasi, die mit einem Verkehrsschild-ähnlichen Pfeil, wo dann die Werbebotschaft draufsteht, Tricks machen, um so die Aufmerksamkeit auf sich und die Werbebotschaft zu ziehen und dann natürlich dann entsprechend die Person dazu zu bringen, das zu machen, was auf dem Schild steht. Und wie gesagt, war dann so ein kurzer Bericht irgendwie, dass Obama damals irgendwie von den Leuten unterstützt wurde und gesagt, im Zusammenhang, gut, mein Vater, aus Unternehmensberater und gesagt, ja, ist eigentlich vielleicht eine bessere Sache, als jetzt Zeitung auszutragen. Kennst ja ein paar Geschäftsleute, frag doch mal, ob die das nicht irgendwie brauchen können. Und so hat das Ganze dann im Endeffekt angefangen, dass man mit einem halbwegs vernünftigen Schild unterm Arm zu denen gegangen ist, gesagt, hier, ich kann das übrigens, was in diesem YouTube-Video, wer damals YouTube-Videos noch kannte, waren die ja auch noch nicht gerade High-Quality heutzutage, gesagt, das kann ich und das würde ich gerne für euch machen. Und so ging der ganze Spaß dann erstmal los. Der erste Auftrag war dann auch tatsächlich so zu dieser Zeit irgendwie Dezember, Schnee, Eisregen. Und gleich haben gesagt, ja, das machen wir nie wieder. hat sich dann glücklicherweise doch so entwickelt, dass dann doch der ein oder andere gesagt hat, gut, wir machen das weiter, beziehungsweise ich mache es weiter. Und so hat sich dann neben der Schule und dann dem Studium die erste Geschäftsidee entwickelt. Oder weiterentwickelt, besser gesagt, so dass man halt gesehen hat, okay, irgendwas existiert so in den USA und das macht hier irgendwie noch keiner so richtig. Das war so der Einstieg dazu.
Mega stark, das einfach mal zu adaptieren und dann auch wirklich auf Leute zuzugehen, das ist ja auch ein Schritt, den man erstmal wagen muss. Damit wir uns das noch ein bisschen besser vorstellen können, wie alt warst du dann da?
16. So, jetzt haben wir es gerade selber nochmal. In dem Alter, wo man jetzt ist, muss man ja immer noch ein bisschen mehr nachdenken.
Und zur so Zeit. Und zur zeitlichen, ja. zur zeitlichen Einordnung, Philipp, wann war das ungefähr? War das in
2008.
2008, okay.
Genau, richtig. Also, ja, sind wir jetzt auch schon, was, 20 Jahre.
Das ist ein bisschen Zeit her. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, hast du das auch selber angeboten? Also, du hast es selber Science Building dann auch gelernt und das auch wirklich selber gemacht? Oder?
Genau, richtig. Also, das war dann auch, eigentlich in Anführungsstrichen verkauft, bevor man es eigentlich konnte, was so ein bisschen so der Faden eigentlich ist, der so durch die ganze Unternehmensgeschichte oder Unternehmertum von mir so ein bisschen durchgeht, dass man sieht, okay, hier ist was und gucken, okay, gibt es Leuten, denen man das, jetzt doof gesagt, verkaufen kann oder ein Bedarf irgendwo dafür besteht und dann rausfinden, wie man es dann wirklich macht. Also sell before, ja, das Produkt quasi irgendwo existiert. Und dann hat man anhand von YouTube-Videos oder was man so zu dem Zeitpunkt, wenn man sich an das Internet da zurückerinnert, irgendwo rausfindet, wie irgendwie was gemacht wird, da selbst beigebracht und dann entsprechend Freunde dazu geholt, Freundesfreunde und so hat sich das ganze Thema dann weiterentwickelt. War auch sozusagen sehr, sehr cool, weil man dadurch halt in jungen Jahren extrem viel in Deutschland vor allen Dingen irgendwie unterwegs war. Also ich glaube, wenn man so die Top 60, 70 Städte in Deutschland von der Einwohnerzahl anguckt, fehlt vielleicht Freiburg. Das ist so die einzige Stadt, in der ich noch nie war, so. Weil man halt einfach durch die ganzen Auftragsthemen und das ganze Science Spinning da extrem gut in Deutschland rumgekommen ist. Und ja, war dann eigentlich durchgehend mehr Spaß und besseres Taschengeld, bis wir dann 2015, das war dann so eigentlich eher der nächste Meilenstein in der ganzen Geschichte, auch bei Die Höhle der Löwen einmal zu Gast waren. Und ab da wurde es dann irgendwie doch ein bisschen ernster, muss man sagen, in dem ganzen Thema. Genau.
Da sind ja aber doch schon einige Jahre zwischen 2008 und 2015. Dann hast du wahrscheinlich in der Zwischenzeit Abitur gemacht, antizipiere ich gerade mal. Hast du schon abgeschlossen? Was wäre so, versuch das mal in möglichst wenigen Sätzen zu beschreiben, was in diesen 8 Jahren passiert ist.
Ja, eigentlich so ein klassischer Weg quasi, wenn man irgendwie an der Zeit Abitur gemacht hat, 2011 dann glaube ich, und dann gesagt, gut, ich gehe jetzt studieren. Das obligatorische Auslandsjahr in Australien dann nicht gemacht, sondern bin dann halt direkt ins Studium gegangen und Wirtschaftsingenieurwesen dann in Magdeburg ist es dann geworden. Also war auch schon eigentlich relativ lange klar, dass ich dann halt Wirtschaftsingenieurwesen machen möchte. Einerseits der BWL-Hintergrund beziehungsweise Unternehmer Business-Hintergrund und dann das Ingenieurthema, das waren eigentlich immer so die Felder, die mich neben Sport, weil es dann mit der Handballkarriere doch nichts geworden ist, interessiert haben. Und dann ist man da so ins klassische Studentenleben reingekommen und hatte halt immer dieses, Science-Spinning so mit dabei, was dann so ein bisschen stiefmütterlich nebenher gelaufen ist, muss ich sagen, wo man geguckt hat, ja, kann man das weiter voranbringen, aber war jetzt nicht unbedingt der 1000-prozentige Fokus drauf, dass man eigentlich wie in so einer klassischen Gründergeschichte, Startup-Geschichte 24/7 daran denkt, sondern man hat auch studiert und die Vorzüge des Studentenlebens ausgelebt.
Das ist in Ordnung.
Ja.
Erinnerst du dich denn noch an den Moment, also du hast es einfach so nebenbei gemacht, neben dem Studium, um einfach dir was dazu zu verdienen. Und ab wann kam so dieser Punkt, dass du gesagt hast, okay, jetzt wird daraus mehr. Also war das auch während der Studienzeit? Weil du meintest ja eben, die ersten Kunden waren dann, genau. Ja.
Ja, also das war dann auch so die Studienzeit, da war dann, sag ich mal so, kurz vor Höhle der Löwen ein relativ großer Auftrag dann doch. Sonst waren das immer so Wochenend-Gigs, sag ich mal, mit ein paar Kumpels oder dann auch mal ohne mich, wo wir da so 7, 8, 9 Leute waren, die das konnten und dann, je nachdem wer Lust und Zeit hatte, hat das dann entsprechend halt gemacht und man hat sich so ein bisschen abgewechselt und dann kam halt ein relativ großer Auftrag, wo wir dann plötzlich 50 brauchten und ich war schon ganz gut im Studium dann auch vernetzt und halt meiner, sag ich mal, älteren Freundeskreise aus Lübeck dann ja, musst du ja trotzdem nochmal ein bisschen gucken, okay, könnt ihr nochmal Freundesfreunde fragen, die wir dann trainieren können, damit wir das halt auch irgendwie auf die Beine gestellt bekommen. Da wurde es dann halt auch wirklich ernst, weil man dann ja auch gesagt hat, okay, klar, schaffen wir das. Wir können euch da 50 Leute parallel hinstellen und dann, ja gut, jetzt brauchen wir die 50 Leute, die haben wirklich gesagt, ja, wir machen das. Und das war dann so der nächste Schritt, was so ein bisschen parallel auch zum Höhle der Löwen, sag ich mal, die Aufzeichnung ist ja immer etwas früher als die Ausstrahlung, lief dann parallel zu der Aufzeichnung, das kam dann alles so ein bisschen aufeinander und ab da hat man dann wirklich gemerkt, 2015, okay, jetzt wird aus, also klassisch gesagt, aus Spaß ernst in dem Sinne, das ganze Ding kann hier wirklich was werden, ohne dass man das halt so extrem forciert hat.
Ja. Hast du das dann alleine gemacht? Also bist du diesen Schritt dann zur Höhle der Löwen alleine gegangen oder war dann noch irgendwie Freunde mit dabei, die gesagt haben, ja, wir unterstützen dich da, machen das erstmal dann mit dir weiter, so wie es neben dem Studium?
Also es waren Freunde da, die jetzt beim Auftritt waren, die alter Science-Spinning auch konnten, die das dann entsprechend halt auch da gezeigt haben. Und eher im Rahmen der Ausstrahlung ist es dann passiert, dass halt Freunde, die im Kreis auch waren und auch als Science-Spinner, also quasi war ich wieder irgendwie ein Science-Spinner, so ist die Berufsbezeichnung auch aus meinem Freundeskreis, die dann gesagt haben, oh, wir kriegen jetzt hier irgendwie 80 Anfragen in dieser Nacht quasi und am nächsten Tag ging es weiter, da steckt was richtig hinter, die dann gesagt haben, hey, ich habe da Lust mitzuziehen, wenn du mich brauchst. Ich kann das und das und denke, da bin ich gut drin, kann ich mit dazukommen. Und so hat sich dann im Endeffekt das erste Kernteam dann von uns gebildet und dann die einzelnen Aufgabengebiete wurden dann, sage ich mal, so verteilt, was halt dann auch ja natürlich über die Zeit sich immer ein bisschen gedreht hatte, aber das war dann so der erste Schritt dahin.
Ja, cool.
Wie war das denn, sage ich mal, wenn ich da rückfragen kann, bei euch eigentlich an der Stelle? Seid ihr da auch so, vielleicht habt ihr es ja auch schon mal dann so auch direkt erzählt, aufeinander dann zugekommen und gesagt, ja, wir denken beide das Gleiche und möchten das jetzt machen? Oder hat sich das auch eher so über eine Zeit entwickelt? Oder gab es so den Punkt?
Ich würde sagen, so ein bisschen beides. Wir haben beide parallel an einem Traum gearbeitet und den halt noch nicht realisiert. Und das war im ersten Schritt, eine Clothing-Brand ins Leben zu rufen. Diesen Traum hatten wir beide und haben beide daran gearbeitet, ohne dass wir davon wussten. Jetzt muss man dazu wissen, Jonas und ich arbeiten im Normalfall, wenn wir nicht diesen Podcast aufnehmen oder ihn schneiden und alles andere drumherum machen, arbeiten wir 40 Stunden die Woche in einer Branding- und Designagentur, sind also Arbeitskollegen und haben aber nicht voneinander gewusst, dass wir beide parallel sozusagen an ähnlichen Träumen arbeiten. Und wir haben uns dann zusammengetan, beziehungsweise ein anderer Kollege von uns hat uns darauf aufmerksam gemacht, Mensch, irgendwie habt ihr da so Parallelen. Vielleicht solltet ihr mal irgendwie miteinander sprechen.
Und aber ihr kanntet euch auch schon, sorry.
Ja, ja, genau. Wir kannten uns ja dadurch, dass wir Arbeitskollegen sind, schon seit einigen Jahren. Und das war durchaus ein lustiger Moment, weil ich gesagt habe, Mensch Jonas, ich glaube, wir müssen mal sprechen, da gibt es ein Thema für uns. Und dann haben wir das festgestellt und haben beide auch gesagt, das ist so cool, zu zweit fühlen wir uns ermutigt, wir fühlen uns bestärkt und können auch Stärken und Schwächen aufteilen im Team und haben dann gesagt, wir wollen diesen Schritt gehen und haben natürlich vorher überlegt, dass Kleidung an sich natürlich jetzt kein Thema ist, womit wir jetzt irgendwie jemanden hinterm Ofen herlocken, weil es keine andere Brands gibt, die jetzt Kleidung produzieren. Natürlich gibt es die und da gibt es sehr, sehr viele große, das ist also ein Haifischbecken. Und deswegen wollten wir uns bewusst spitz positionieren und haben gesagt, wir wollen das für Menschen machen, die an ihren Träumen arbeiten, genauso wie wir das getan haben, uns aber nicht getraut haben, loszulegen, uns selbstständig zu machen, Unternehmen zu gründen. Und das ist sozusagen der Grund, weshalb es auch 529 heißt, weil wir alle Menschen da draußen, die an ihren Träumen arbeiten, sei es Selbstständigkeit, Gründung oder vielleicht auch Träume sportlicher Herkunft oder künstlicher Herkunft, künstlerischer, Entschuldigung, wollen wir dabei unterstützen. Und weil wir ganz schnell gemerkt haben, das geht nicht nur über Kleidung, sondern das geht am ehesten dadurch, dass wir mit anderen Leuten darüber sprechen, die das schon geschafft haben, Ja, und das ist sozusagen die Story für den Podcast. Schön, dass du das fragst. Wir haben es, glaube ich, so ausführlich zumindest doch nicht in einem Podcast beantwortet.
Ja, aber auch gut mal an der Stelle. Also für die treue Zuhörerschaft, die und alle, die jetzt noch dazukommen, die wissen, wie wir uns dann kennengelernt haben. Philipp, lass uns nochmal zurückgehen in die Situation, als du gegründet hast oder auch davor schon, kurz davor warst. Wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Deine Freunde haben es wahrscheinlich gefeiert, weil sie es ja auch so von dir kannten, aber wie hat deine Familie darauf reagiert, als du gesagt hast, so jetzt habe ich jetzt zwar Ingenieurswesen studiert, aber jetzt mache ich Science Spinning.
Ja, also wie du schon gesagt hast, eigentlich waren alle, denen war das in Anführungsstrichen klar, dass das irgendwie passiert, weil es dann ja so lange schon einen begleitet hat und dann ja natürlich auch einen gewissen Teil von einem ausmacht. Man jetzt jeden Tag darüber redet, das war dann halt nicht so der Fall, aber es ist halt so ein bisschen mitgeschwommen. Eigentlich so die einzige Person, die dann auch gesagt hat, war dann so ein bisschen meine Mutter, die dann eher gesagt hat, ja, mach doch mal was Ordentliches, so nach dem Motto, eher aber gesagt, okay, so, du hast halt quasi dieses, eigentlich nur dieses eine Produkt und wenn das irgendwie jemand nicht mehr möchte, dieses Science Spinning, dann ist halt blöd. Weil dann hast du halt eigentlich nichts. Und es wäre irgendwie schlauer, eine ganze Agentur mit mehr Dienstleistungen aufzubauen. Jetzt so ein Spoiler, das haben wir dann, oder da hat sich dann halt hinentwickelt. Nur in dem Moment war es dann natürlich, okay, es geht eigentlich nur um dieses eine Produkt, diesen, in dem Fall auch eigentlich nur diese eine Kundengruppe, die wir halt relativ stark bespielt haben. Und das eine Werteversprechen. So, wir schaffen positive Aufmerksamkeit für dich. Punkt. Und klar, das ist natürlich dann ab einem, wenn das wegbricht, dann ist halt nichts mehr da, so gesehen. Aber sonst ja, haben eigentlich alle sehr, sehr positiv drauf reagiert oder gesagt, wie gesagt, gesagt hat, ja, das ist klar, dass das irgendwie jetzt zumindest probiert wird.
Ja, sehr gut. Also ich glaube, ich meine, das sage ich jetzt auch irgendwie gefühlt in jedem Podcast, Andi, aber das können wir immer wieder bestätigen. Das Umfeld ist sehr wichtig in diesem Entscheidungsprozess auf jeden Fall. Und in dem Fall hat deine Mutter ja direkt schon weitergedacht eigentlich und hat gesagt, ey, wenn das Ding läuft, dann müsst ihr euch hier breiter aufstellen. Aber irgendwo mit muss man ja anfangen. Deswegen war das ja schon mal ein guter Weg, so, den ihr gegangen seid.
Auf jeden Fall. Also das ist auch so ein bisschen das, was ich auf immer allen raten würde, nicht jetzt irgendwie, das habt ihr ja auch sehr, gerade gesagt, ihr seid ja da auch sehr, sehr spitz aufgestellt und lieber erstmal auf ein Thema fokussieren, eine Zielgruppe bedienen, ehe man jetzt anfängt, Generalist, also im schlimmsten Fall ein Generalist zu werden. Sonst hat man halt einfach viel zu viele Unbekannte drin und muss eigentlich an viel zu vielen Variablen rumprobieren, um irgendwas zum Laufen zu bekommen. Und das war ja dann auch ein bisschen so bei uns der Fall, so dass man gesagt hat, okay, wir haben dieses Science Spinning, das Produkt steht und welcher Sales-Kanal ist jetzt meinetwegen der entscheidende? Es ist halt anrufen, es ist E-Mail, es ist irgendwie Google Ads, es ist LinkedIn, es ist Briefe schreiben. So, da mussten wir jetzt nicht irgendwie nochmal an dem Produkt rumpopeln, sondern gesagt, okay, das ist das Produkt und wo kriegen wir jetzt den besten Fit irgendwie für einen Kanal hin und welche Kundengruppe funktioniert für das Ganze eigentlich am besten so. Das macht auf jeden Fall einiges einfacher am Anfang.
Jetzt hast du ja auch schon verraten, in einem kleinen Spoiler, dass es sich natürlich auch weiterentwickelt hat und dass es jetzt mehr als reines Science-Spinning gibt. Vielleicht magst du uns da einmal mitnehmen, wie war da so der Entstehungsprozess vom nächsten Schritt?
Ja, also zweigeteilt im Endeffekt so ein bisschen. Also einerseits, klar, Science Spinning und das ist ja dann auch irgendwie eine Form von Promotion, dass halt dann die einen Kunden gesagt haben, könnt ihr uns dann noch einen Promoter hinstellen, der Flyer verteilt. Also das war so ein logisches Add-on irgendwo oder das dann halt sich daraus wieder weiterentwickelt hat mit einem größeren Kunden im Sportartikelbereich. Könnt ihr noch das Ganze irgendwie eventmäßiger gestalten? Könnt ihr uns dann ein kleines Event mit hinbauen, Module, so dass sich das so irgendwie logisch daraus entwickelt hat? Und was eigentlich der größte Einschnitt quasi war. Das haben wir alle irgendwie so ein bisschen mitbekommen. Und daraus ist dann auch eher der weitere Bereich vom Unternehmertum entstanden, war dann halt Corona. Wie sich jeder vorstellen kann, ist das halt ein bisschen blöd, wenn du ein Tool hast, was davon lebt, dass halt möglichst viele Menschen auf einmal daran vorbeilaufen und das auf Events funktioniert oder halt möglichst viele Menschen an den Ort bringt und genau das Gegenteil so der Fall sein sollte. Und das war dann so der Punkt, wo wir dann eigentlich da waren, okay, eigentlich können wir es jetzt, entweder wir lassen es jetzt, weil nicht absehbar ist, wie lange der ganze Spaß jetzt hier dauert. Wir gucken, dass wir da durchkommen und machen danach weiter. Oder das, was wir dann halt so gemacht haben, nachdem wir gewusst haben, okay, wir sind jetzt hier abgesichert und können zumindest die Zeit durchbringen. Wir waren auch, sag ich mal, vom Kernteam her alle relativ ähnlich mit dem Studium fertig. So Job bewerben ist jetzt auch ein bisschen schwierig, weil irgendwie stellt gerade keiner ein. Haben wir gesagt, okay, was können wir denn eigentlich noch so und welche Fähigkeiten, die wir haben, werden denn jetzt irgendwo benötigt? Und das war dann der Schwenk zu sehen, okay, wir sind echt stark im Marketing, wir wissen, wie die Prozesse funktionieren. Wir haben für uns selber auch schon sehr, sehr gutes Online-Marketing, wie wir zu dem Zeitpunkt gefunden haben, gemacht, weil wir halt darüber natürlich unsere meisten Kunden generiert haben und haben dann gesagt, okay, im Kernteam machen wir jetzt auch eine Online-Marketing-Agentur auf, so. India Piraten heißen wir dort, ist dann im Endeffekt erstmal als Marke und jetzt auch als eigenständiges Unternehmen aktiv und sind da dann auch rein, dass wir dann gesagt haben, gut, die Leute sitzen zu Hause, die können jetzt nur noch über Social Media und Websites hauptsächlich irgendwie bespielt werden im Marketing. Da haben wir gesagt, ja, klar können wir das. Uns da ein bisschen die Basics angeeignet, die Marke zusammengebaut und dann rausgegangen und in dem ganzen Online-Marketing-Agentur-Haifischbecken an der Stelle da reingesprungen und die Leute angerufen und gesagt, so, wir können euch eine Website bauen oder wir können euren Social-Media-Kanal hübsch machen und haben dann rausgefunden, wie das funktioniert. Und ja, sind dadurch dann so ein bisschen in die breite Aufgestelltheit reingekommen und glücklicherweise dann nach der ganzen Corona-Zeit irgendwie dann standen wir plötzlich, oder ich dann ja auch viel mehr irgendwie mit, zwei Standbeinen da, was halt natürlich dann auch rückblickend betrachtet bei all dem, wie blöd das war, natürlich dann positiv war.
Sehr schön. Ich glaube, das ist der optimale Case, dass man aus so einer schwierigen, herausfordernden Situation, wie es jetzt da Corona für euch dargestellt hat, mit zwei gesunden Standbeinen rauskommt. Also besser hätte es ja nicht laufen können an der Stelle.
Nee, dann tatsächlich.
Und jetzt war ja Corona dann sozusagen als Pandemie ein Momentum, der euch als Design Spinning ja irgendwie fast gestoppt hätte oder auch in Teilen ja gestoppt hat, aufgrund der ganzen Einschränkungen, die dann ja vorhanden waren. Aber davon mal abgesehen, fällt dir noch ein anderer Zweifel oder ein anderer Moment ein, der dich fast gestoppt hätte, vielleicht auch noch viel weiter vor Corona?
Eigentlich nie wirklich, was einen gestoppt hat, so das hat es nicht so richtig gegeben, muss ich sagen. Also, tatsächlich, als ich da vorhin so ein bisschen drüber nachgedacht habt, ihr habt ja so ein bisschen schon mich gekitzelt, was so auf mich zukommen könnte. Es war eher eine Frage, die ich mir gestellt habe, so was wäre wenn, weil ich habe ja eigentlich nie in einem wirklichen Angestelltenverhältnis gearbeitet, mal abgesehen von einem Praktikum oder Praktikum so, oder halt einem Nebenjob, was so Zeitung austragen oder Pizza ausfahren angeht, aber nicht jetzt in einem 40-Stunden-Job in einem Arbeitnehmerverhältnis. Und das war eher so die Frage, so ist das so die Selbstständigkeit oder das Unternehmertum? Weiß ich, wie es ist, aber wie ist das andere? Und ist das eigentlich was, weil ich es noch nie ausprobiert habe, über einen längeren Zeitraum und in dem Umfang, könnte das vielleicht besser zu mir passen? Also die Frage ist halt noch nicht schlussendlich beantwortet, weil ich es noch nicht gemacht habe. So, da ist halt immer schwierig, das zu beantworten, aber halt nicht irgendwie ein wirklicher Zweifel, dass man sagt, nee, man hört jetzt auf damit, eher so, es wäre auch schön, jetzt mal Feierabend zu machen und in Urlaub zu fahren. Also auch würde meine Frau auch sehr begrüßen an manchen Teilen. Ja, aber das könnt ihr mir ja vielleicht beantworten.
Oh, ich glaube, das ist total individuell. Das kann man mit Sicherheit nicht pauschalisieren. Aber ich finde es super, dass du sagst, dass sich das mal begleitet hat, ein Leben lang. Nicht zu wissen, wie das eigentlich ist, als Vollzeitangestellter zu arbeiten. Ich denke, dir wird trotzdem bekannt sein, dass natürlich beides Vor- und Nachteile hat. Und die sind natürlich dann wiederum sehr stark in der individuellen Persönlichkeit begründet, was einen da vielleicht mehr gut tut oder vielleicht eher einschränkt. Und klar, dieses selbst und ständig ist ja so ein Vorurteil, das man durchaus gegenüber Selbstständigen oder Gründern mitbringt. Und genau, deswegen kann ich es nachvollziehen, dass man sich diese Frage stellt. Aber die Frage, die ich mir stelle, Philipp, ist, kommst du denn aus einer Unternehmerfamilie, dass du das irgendwie schon kennst von zu Hause aus? Oder bist du da jetzt sozusagen der Erste, der diesen Schritt macht?
Teils eigentlich so. Also mein Vater war sowohl selbstständig als auch angestellt, wobei eher mehr angestellt in seinem Leben. Ja, meine Mutter war durchgehend angestellt, um das so zu sagen. Einer meiner beiden Großväter, der war zuerst selbstständig mit einem Geschäft, was dann halt aber einfach, also der war Drogerist und irgendwann gab es halt diese Rossmann und DMs dieser Welt, sodass sich das halt dann in einem, sag ich mal, ja, wirklich eigenen Laden so irgendwie nicht mehr gelohnt hat und hat dann den Schritt zurückgemacht, gesagt, gut, ich gehe jetzt in Angestelltenverhältnis und habe da dann auch meine Erfolge und meine Erfüllung an dem Punkt. Aber ich komme nicht aus einer klassischen Unternehmerfamilie, die jetzt eigentlich diese, ja, es ist ja, Werte ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber eigentlich so diesen Weg ja irgendwo vorebnet und gewisse Handlungsmuster irgendwie vorgibt, wie man sich dann zu verhalten hat oder verhalten sollte, meinetwegen.
Also hat sich das dann einfach so auch aus deinem Naturell, würdest du sagen, ergeben, so ein bisschen, also da du schon früh damit konfrontiert warst und ja auch irgendwie dir Science-Building irgendwie auch ein bisschen Spaß gemacht hat und du es interessant fandest und diese Lücke da vielleicht auch gesehen hast als Geschäftsidee, warst du einfach so von Natur aus dann da so getrieben, dass du so in diese Richtung gegangen bist, nehme ich an, oder?
Ja, das, wie gesagt, so ein bisschen, das war am Anfang auch so ein bisschen der Punkt im Gespräch, ne, das ist halt irgendwie so passiert, so dass manche, also wenn man ja sich natürlich ein paar Gründergeschichten anhört oder irgendwie so Themen folgt, dass halt Leute irgendwie sagen, ich bin in meinem Angestelltenverhältnis oder mache das irgendwie, aber möchte unbedingt selbstständig sein aus, das möchte ich jetzt irgendwie mit Krampf oder sowas das machen. Das hat es halt irgendwie nicht gegeben, sondern es ist halt irgendwie so passiert und ich habe den Absprung verpasst, bis jetzt Arbeitnehmer zu werden, so in der Richtung. Wie gesagt, ich frage mich das halt noch, aber ja, das ist halt irgendwie so ganz natürlich passiert an der Stelle.
Ja.
Da gab es jetzt nicht den ausschlaggebenden Punkt, dass ich gesagt habe, boah, jetzt ist mir irgendwas vor die Füße gefallen, jetzt muss ich das machen oder ich möchte unbedingt für mich selber arbeiten. Das sind ja so die klassischen Sachen, die man ja dann immer so macht. So, du weißt ja, du machst es für dich und nicht für jemand anders. So, das ist halt irgendwie nie so passiert, den Punkt.
Ja, cool. Und so rückblickend betrachtet, gab es ja einige Momente, wo du Entscheidungen getroffen hast. Welche von denen, würdest du sagen, war die allermutigste?
Ja, gute Frage tatsächlich. Irgendwie war noch nicht so für mein Empfinden besonders mutig, was so gemacht wurde, weil es, also ich finde, wir leben ja glücklicherweise in einem Umfeld, wo, wenn man jetzt nicht unglaublich unkalkulierte Risiken eingeht, so ist das Richtige, dann kann einem eigentlich gar nicht so viel passieren. Also Corona ist ja auch hat einem so ein bisschen das vielleicht geöffnet oder mir persönlich so, dass ich darf jetzt quasi nicht mehr das tun, was ich tun will oder bin dafür irgendwie, es liegt nicht mehr in meiner Macht, da was zu machen. Trotzdem sind wir so abgesichert, dass ich jetzt morgen nicht auf der Straße sitze oder dass ich morgen nichts mehr zu essen habe im schlimmsten Fall. Also das ist dann alles gar nicht so unglaublich mutig, weil man halt immer doppelt und dreifachen Boden irgendwo hat an der Stelle und man vor allen Dingen auch immer wieder sehr, sehr schnell die Chance hat, das Rad oder das Blatt zu wenden, indem man halt dann morgen eine andere Entscheidung trifft oder einen anderen Weg irgendwie einschlägt und dadurch, geht man dann aber das, sag ich mal, wirklich Mutigste war, vielleicht dann zu sagen, am Anfang, als ich darüber nachgedacht habe, den ersten Mietvertrag zu unterschreiben, weil sich wirkliche Fixkosten ans Bein zu binden. Das war so der wirklich, ich gesagt habe, ich kann das ja eigentlich immer noch irgendwo mit dem Laptop und sonst irgendwie klären oder die Schilder meinetwegen bei mir ins Zimmer stellen, so, aber jetzt so ein, weiß ich nicht, 1.500 € Büromiete für das nächste Jahr mit ans Bein zu binden, so, das rechnet man sich dann auch aus, okay, die wollen das Geld von dir dann am Ende des Tages und wenn es nicht läuft, dann ist halt nicht so toll. Und ja, da auch nochmal die Rückfrage dann auch so an euch, ist das dann auch so der Moment quasi gewesen, also so stelle ich es mir vielleicht vor, wo man gesagt hat, okay, wir kaufen jetzt halt entsprechend Ware ein und wissen, die ist jetzt hier erstmal gebunden, das gebundene Kapital. So hätte ich mir das dann vielleicht vorgestellt.
Ja. So diese. Also, soll ich?
Ja.
Bitte. Ich wollte nur gerade Andi fragen, weil, genau, also kurz gesagt, bei uns gab es jetzt, also wir machen das beide noch von zu Hause aus, also wir haben jetzt kein Lager oder sowas, was wir da angemietet haben, aber, und auch der erste Drop, wenn man ihn so nennen darf.
Genau, ja.
Das war auch mit Vorbestellung, also wir sind da gar nicht so groß ins Risiko gegangen, deswegen war das eigentlich auch sehr entspannt und haben halt aus dem Kapital, was wir dann dort dann auch verdient haben, mit dem Vorverkauf sozusagen nochmal neue Ware dann auf Lager gekauft, weil wir dachten, okay, wenn jetzt zwischendurch Leute halt nochmal auf uns aufmerksam werden, die wollen dann, wenn die auch was kaufen wollen, so, dann wollen wir die halt auch bedienen. Und klar, das war jetzt dann auch, das war jetzt keine riesige Summe, aber halt auch ein paar tausend Euro, die man dann auch wieder in Vorleistung gegangen ist. Das war jetzt so bisher, würde ich sagen, so der mutigste Schritt, aus meiner Sicht zumindest. Oder geldtechnisch, aber genau. Willst du noch was ergänzen, Andi?
Ich glaube nicht viel. Also ich finde, man muss da unterscheiden. Das eine ist ja sozusagen das Kapital, was man ausgibt. Also nennen wir es mal einfach Geld. Kapital klingt ja so gestochen. Und das ist natürlich immer ein Moment, wo man sich Gedanken drüber macht. Ne? Du sagst jetzt, das war die Miete, weil dir klar war, boah, die nächsten 12 Monate muss ich genau das reinbringen, ja, sonst habe ich ein Problem. Und das ist ja wahrscheinlich auch der gleiche Moment, der einem so ein Stück weit trifft, wenn man Mitarbeitende einstellt. Ich vermute mal, da kannst du auch ein Lied von singen, weil wenn ich es wirklich dann habe, seid ihr mittlerweile ein Team. Da wird einem natürlich auch nochmal bewusst, dass man auch mehr Verantwortung trägt. Und ich glaube, das sind durchaus mutige Entscheidungen, die du da auch schon getroffen hast, die du vielleicht gar nicht so sehr als mutig wahrnimmst. Aber da hängt halt viel mit dran. Und wenn Jonas und ich jetzt sagen, wir probieren das und geben ein paar tausend Euro aus, dann sind die halt im schlimmsten Fall weg. Aber wir bleiben gesund und haben Erfahrungen gewonnen, könnte man auch so sagen.
Ja.
Klar tut einem das dann vielleicht weh, aber wir machen das ja auch, weil uns das Spaß macht und nicht, weil wir jetzt irgendwo low-hanging fruits sehen. Und ja, genau.
Das war wirklich ein guter Punkt tatsächlich. Also wir sind ja jetzt mittlerweile 15 Leute, die jetzt wirklich fest in beiden Unternehmen arbeiten, plus halt die ganzen, ja, Science-Spinner und Science-Spinnerin oder alte Promoterin, so, die das dann halt irgendwo auf freiberuflicher Basis, Werkstudent, wie auch immer machen, je nachdem. Aber das ist wirklich, ja, dadurch, dass das vielleicht so früh bei mir so die Freunde irgendwie dazugekommen sind, auch viele wirklich gesagt haben, gut, ich will jetzt erstmal kein Geld haben, ich will damit reinwachsen in den Spaß, war dann so dieser, wir haben jetzt noch mehr Verantwortung, was dann natürlich auch immer mal wieder bewusst wird, wenn es halt dann doch mal einen Rückschlag gibt und man sagt, ja, okay, gut, wir müssen jetzt in Anführungsstrichen trotzdem bezahlen, die Mitarbeiter, und da hängt ja auch was dran. Und mittlerweile ist das jetzt ja auch nicht mehr irgendwie so ein Studentending, dass man sagt, ja gut, dann machst du halt morgen was anderes. Das stimmt schon, irgendwie war das dann nicht so der krasse, mutige Moment, sondern das ist dadurch, durch dieses breite Team, das wir irgendwie am Anfang schon hatten, dann schon recht natürlich gewesen an dem Punkt. Aber für mich persönlich halt so das erste Mal wirklich sich committen. Das war ja eigentlich so der Punkt. Weil aus allem anderen kann man ja so ein bisschen entkommen, aber so ein ja, B2B-Mietvertrag, der ist schon hart.
Ja. Würdest du vielleicht, weil du ja eingangs gesagt hattest, dass du jetzt das Angestelltenverhältnis jetzt noch nicht so kennengelernt hast in dem Sinne, würdest du denn auch, oder man hat es, also für mich so rausgehört, dass du Unternehmertum bisher dann immer auch bevorzugen würdest, weil, wie gesagt, wir haben es halt hier in Deutschland die Möglichkeit, dass wir relativ sanft fallen, sagen wir es mal so, ja. Wenn du nicht dich komplett irgendwie doof anstellst, sagen wir es so. Würdest du denn trotzdem Personen raten, vielleicht nicht zu gründen oder sich nicht selbstständig zu machen? Oder zumindest nicht so jung zu gründen irgendwie?
Also ich würde es eigentlich jedem mal, der Interesse dafür hat, gucken, dass man das ausprobiert. Einfach zu sehen, so, oder wenn man sich die Frage gestellt hat, sagen wir es so, wie es ist, oder man kann sich das irgendwie ein bisschen vorstellen, dann einfach da mal wirklich irgendwie reinschnuppern und eher auch in jungen Jahren, weil da hat man natürlich immer noch ein weniger Risiko, dass man, oder weniger Verantwortung, so, also ist jetzt so der Punkt, irgendwie hat man ja dann doch vielleicht irgendwie Familie, so Frau oder bei mir ist es beispielsweise auch so, dass das erste Kind unterwegs zum Jahreswechsel, da merkt man dann auch, okay, das solltest du jetzt hier nicht irgendwie so vergeigen oder da dich irgendwie auch zu tief reinsteigern. Das ist ja auch nochmal irgendwie ein Punkt, wo man sagt, der Laden läuft nur, wenn ich 60 Stunden arbeite. Das ist dann halt natürlich auch sehr nervig und kann ja auch sehr belastend sein. Dann lieber in dem Bereich, wo man eher noch die Möglichkeit hat, das früh einfach auszuprobieren, weil gibt dann ja auch so die Alternative zu sagen, gut, ich studiere jetzt, in Anführungsstrichen, studiere jetzt ein Jahr und mache eigentlich gar nichts. Dann mal lieber gucken, dass man da irgendwie versucht, was Cooles auf die Beine zu stellen. So. Also muss ja jetzt ja auch nicht gründen sein, so, sondern halt vielleicht irgendwie einem Thema nachzugehen, was einen mal interessiert hat, aber wo man jetzt noch nicht vor die Zeit hatte, das zu machen.
Und, ja, so. Das ist ein schöner Appell, den ich nochmal unterstreichen möchte. Also an alle junge Menschen da draußen. Schaut, dass ihr euren Interessen nachgeht und macht das, was euch Spaß macht. Und man hat nicht sein ganzes Leben lang immer so viele Möglichkeiten wie in jungen Jahren.
Das, ja. Also soll jetzt nicht heißen, dass man das fortgeschrittenen Alter nicht machen sollte oder wie auch immer. Also es, ja. Genau, sollte definitiv gucken. Also es ist vielleicht ein bisschen einfacher später, wobei man ja auch jetzt sagen kann, ich weiß jetzt nicht, wie es mit 50 ist. Vielleicht ist es dann auch einfacher, weil man dann schon irgendwie ein bisschen besser sich einzuschätzen weiß, die Rahmenbedingungen klarer gesetzt und sagt, gut, ich kann mich jetzt hier ein Jahr rausnehmen, irgendwie Sabbatical und davon versuche ich ein halbes Jahr meinetwegen mir eine Selbstständigkeit aufzubauen, weil ich einfach Bock habe, das jetzt mal auszuprobieren. Und wie gesagt, haben wir jetzt ja oft genug gesagt, wir sind hier in einem relativ safen Umfeld. Da kann nicht so viel passieren.
Ein guter Punkt. Also lass uns nochmal gerade zurückgehen in diese Corona-Zeit. Würdest du sagen, dass es bisher so dein oder euer größter Rückschlag war? Oder gab es da jetzt in der Zeit, in den all den Jahren irgendwas, wo du sagst, so ja, das hat uns echt hart getroffen?
Ja, also definitiv das, was am härtesten irgendwo war. Und also das andere, also was da eher so ein Punkt ist, ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, Corona war halt eine Sache, die konnte man nicht selber beeinflussen. So, da konntest du machen, was du wolltest, du warst nicht schuld, so Ende des Tages. So. Manche haben davon mehr Glück gehabt, ne? Die haben dann so nach vorne geschwimmt und wir hatten ja rückblickend dadurch ja auch Glück, dass wir dann plötzlich zwei Unternehmen irgendwo hatten an der Stelle. Und das andere war eher so ein Punkt, wo wir einen relativ großen Kunden verloren haben, einfach weil wir zu hoch gepokert haben, war dann in der Ausschreibung und gesagt, so gut, wir sind uns da eigentlich relativ safe und dass das so funktioniert und ja, das war es dann nicht. Dann haben wir den Kürzeren gezogen, waren halt dann der erste Verlierer so gesehen. Und es ist da dann durch diese Pokerei so relativ viel, ich sag mal, sicher geglaubter Umsatz halt flöten gegangen. Dass halt ein größerer Vertrag irgendwo war für mehrere Jahre Laufzeit. Und das war dann schon auch ein herber Rückschlag an der Stelle. Auf der anderen Seite dann wieder das Positive, weil dann musste man in irgendeiner Form und hat nicht nur irgendwie operativ abgearbeitet, sondern hat sich eine Platte gemacht, gesagt, okay, jetzt müssen wir mit der Situation umgehen und jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir Sales machen in dem Fall, und haben dann eher wirklich dadurch nochmal viel, viel bessere Strukturen gefunden und viel reproduzierbarere Systeme geschaffen, um halt unseren Vertrieb voranzubringen und Aufträge zu generieren, was ja womöglicherweise dann auch nicht passiert wäre, wenn wir, sag ich mal, in diesem warmen Nest des Kundens, den wir da irgendwo als Ausschreibungskunden bekommen haben, wenn wir uns da nicht blöd angestellt hätten, wir den einfach in Anführungsstrichen abgearbeitet hätten. Also so ist man dann da auch wieder eher gestärkt rausgegangen, weil man was zu tun hatte.
Ja, also wie man so schön sagt, die Not macht irgendwie auch erfinderisch dann in dem Moment, ne?
Genau, also hat was und weckt einen vielleicht ein bisschen auf, und dass man einfach eine andere Sichtweise wieder auf Dinge hat und sich irgendwo hinterfragt und nicht alles irgendwie für selbstverständlich hält an der Stelle, dass das so weiterläuft.
Ja.
Gibt es in all den Schritten, die du jetzt auch erklärt hast, irgendein Tool oder irgendeine, ja, vielleicht auch eine Routine, ohne die bei dir gar nichts geht, die dich aber produktiv hält?
Positives Umfeld. Also das ist eigentlich das, was man sich, oder was mich produktiv hält, was vielleicht nicht ganz eine Routine ist, aber einfach ein Bereich ist, in dem man sich immer aufhalten sollte. Denn wenn du mal irgendwie vielleicht ein bisschen schlechteren Tag hast, aber dein Umfeld eigentlich durchgehend positiv ist, so, dann holt dich das relativ schnell wieder aus dem Loch raus und steigert dann auch wieder die Produktivität und sieht, okay, andere arbeiten irgendwo auch auf ein Ziel hin, ja, und dass ihr euch gemeinsam gesteckt habt und raffen einen auf und die Produktivität rollt halt im Endeffekt weiter. Also ich war jetzt dieses Jahr auch sehr, sehr also Ende des Jahres sehr, sehr happy irgendwo, weil wir bei SignSpin, ein langjähriger SignSpinner von uns, auch einfach so aus kapazitären Gründen in eine Vertriebsrolle mit reingewachsen ist, sodass hauptsächlich in dem Fall noch mein Part war. Und wir jetzt mittlerweile so weit sind, dass er mir positiv auf die Nerven geht, weil er gerne einfach so die nächsten Sachen und die nächsten Ideen verwirklichen möchte. Und das bringt einem einfach selber dann nochmal wieder so positive Energie und auch so Glücksgefühl damit rein, dass der Laden A nicht nur von dir irgendwo abhängig ist und du den voranbringst, sondern andere auch den Traum und die Vision irgendwie verfolgen. Und davon, von diesem Bock auf die gemeinsame Sache, das ist eigentlich so das, was einen produktiv hält. Oder mich zumindest an der Stelle.
Ja, schön, dass du da Menschen gefunden hast, die genau diesen Spirit auch mitbringen. Fühle ich total und kann auch bestätigen, dass das definitiv hilft, weil man sich ja so ein bisschen hochschaukelt gegenseitig, kann man ja schon fast sagen. Wenn man da gemeinschaftlich an Dingen arbeitet und ja, alle einen gewissen Spirit mitbringen. Jetzt warst du ja, haben wir schon so ein Stück weit erörtert, noch nie angestellt in dem Sinne, aber du wirst ja sicherlich enge Freunde haben und aus der Familie auch Menschen kennen, die angestellt sind. Deswegen würde mich interessieren, ob du glaubst, dass es irgendetwas gibt, was die meisten an so einer Selbstständigkeit unterschätzen.
Ja, also definitiv, dass man anfangs vor allen Dingen irgendwie immer präsent sein muss und einem auch bewusst sein muss, wenn man selber jetzt nichts macht, dann passiert nichts, dann geht es nicht weiter. So, dann kommt kein Geld aufs Konto, dann kommen wir mit dem ganzen Thema nicht irgendwie voran. Das ist, glaube ich, nicht Realitätswechsel ist das Falsche, aber das so eine schnelle Erkenntnis, die man dann irgendwie bekommt, indem man sagt, ach ja, stimmt, wenn ich das jetzt hier nicht irgendwie tue, dann passiert nichts. Und das ist, glaube ich, so ein Thema, was vielleicht ein bisschen auch unterschätzt wird, weil man einfach es gewohnt ist, in einem Angestelltenverhältnis, dass es dann auch mal ohne einen funktionieren kann. Also zumindest am Anfang in der Selbstständigkeit oder Unternehmertum ist ja der Idealzustand natürlich, dass der ganze Laden ohne einen läuft und man trotzdem Geld aufs Konto bekommt oder sich das Ganze weiterentwickelt. So, das ist ja eigentlich so dann der Zustand und man eigentlich nur noch von außen Impulse gibt, das Ganze berühmte in eine Richtung zu bringen, das berühmte halt Arbeiten am Unternehmen irgendwo hat. Aber zuerst muss man halt irgendwie alles drei machen. Ja. Arbeiten, managen und am Unternehmen arbeiten.
Ja, definitiv. Ich glaube, das können wir auch so bestätigen und ich glaube, wir sind da noch weit davon entfernt, dass sich das so irgendwie ändert, aber es gibt bestimmt viele Momente, wo man sagt so, boah, ich würde jetzt vielleicht auch mal gerne irgendwie alles liegen lassen, aber irgendwie überwiegen finde ich aber auch immer diese schönen Momente, also wenn man dann abends noch dran gesessen hat und noch Videos geschnitten hat oder man irgendwie irgendeine Kampagne jetzt geplant hat oder so und man sieht, okay, es zahlt sich aus, kommt positive Rückmeldung oder man hat das nächste Podcast-Interview, was richtig gut gelaufen ist, so dann, ich finde, das sind immer so die Momente, dass sich das dann auch wieder schnell auszahlt, so die Zeit, die man dann auch dort investiert hat und auch so ein bisschen den Schmerz vielleicht teilweise. Genau, aber ja. Gibt es da irgendwas, was dich in deiner Freizeit vielleicht auch inspiriert? Also, dass du auch auf neue Ideen kommst?
Ja, also ist auch vielleicht so eine Sache, die ich eher erst mit der Zeit, dass man irgendwie so Unternehmer ist, so gelernt hat oder eher auch so einen Perspektivwechsel hatte, so Glaubenssätze vielleicht auch geändert hat. Also hat für so, dass eher die Richtung war, okay, je mehr ich arbeite, je mehr ich tue, dann desto mehr kommt da irgendwo bei raus und mit dem Arbeiten halt wirklich da produktiv oder am Unternehmen und vielleicht nochmal irgendwie einen Call macht, nochmal irgendwie ein Projekt für einen Kunden schneller fertig machen, sonst was. Dass man eher sagt, okay, man nimmt sich da auch mal wieder raus, verbringt Zeit irgendwie mit der Familie, macht irgendwie muss ja nicht mal ein Urlaub sein, aber irgendwie ein längeres Wochenende, lässt man komplett los von dem ganzen Thema, um einfach dadurch wieder extrem Energie zu tanken und Inspiration einfach zu finden oder einfach Ideen, die einem im Kopf kommen, wenn man gar nicht dran denkt. Und das ist so, eine Sache auch, die sich irgendwie so ein bisschen glaubenssatzmäßig in den letzten Jahren gewandelt hat, wo ich, wie gesagt, dachte, okay, irgendwie, wenn man nur auf dem Gaspedal steht, dann kommt man voran, aber macht auch, oder es bringt einen auch gut voran oder durchs Rennen so gesehen, wenn man dann zwischendurch mal vom Gas runtergeht, um ein bisschen entspannter um die Kurve zu kommen und nicht die ganze Zeit mit beiden Händen am Lenkrad da zu sein. Komische Metapher oder Beschreibung, aber irgendwie habe ich versucht, die Kurve zu kriegen.
Ich fand's süß.
Also, ja, das ist auf jeden Fall so ein, was einen irgendwie inspiriert. Wirklich mal weg davon sein und nicht da zu sehen, weil dann sieht man auch, finde ich, häufig irgendwie neue Ideen oder die Lösung, die einem direkt vor einem liegt. Und wenn man drauf starrt, sieht man sie nicht.
Ja, Schritt zurück machen und mal an andere Dinge denken oder eine Vogelperspektive einnehmen, das kann oft Wunder bewirken. Und tatsächlich habe ich auch noch unfassbar viele Fragen, die ich dir gerne stellen wollen würde, Philipp. Aber ich schaff's nicht mehr, oder wir schaffen es heute nicht mehr, alle zu beantworten. Aber eine will ich dir stellen, die finde ich total cool. Was würde der Philipp aus 2025 dem Philipp von 2008 raten?
Viel früher akzeptieren, dass du selbstständig oder Unternehmer bist. Das, man hat ja am Anfang schon gesagt, zu diesen, oder ihr habt ja gefragt, diese lange Zeitspanne zwischen 2008 und 2015. Wenn man früher einfach gesagt hätte, okay, das ist jetzt das Ding, was du jetzt machst, was jetzt so noch mehr in den Mittelpunkt deines Lebens rückt, das hätte ich irgendwie früher genommen, weil alle haben ja, also das alle haben schon gesagt, das klingt so, ja, macht doch das, was alle sagen. Aber es ist, war schon so, nur ich habe es halt nicht wirklich angenommen oder gesagt, gut, so ist es jetzt. Und mich selber dann in diese Rolle gestellt und mich dort gesehen. Das, ja, würde ich mir eigentlich als, ja, meinem jüngeren Ich sagen, so, ja, nimm's doch an, wo du jetzt gerade oder was du gerade hast. Das ist cool und das bringt dich weiter. Das erfüllt dich, das macht dir Freude. Greif zu, so, und leg los. Das ist eigentlich das, was ich mir für mich persönlich sagen möchte. Das ist, glaube ich, aber auch für jeden extrem anders.
Ja, definitiv. Gibt es denn, also wenn du deinem jüngeren Ich jetzt einen Rat geben würdest, gibt es da was, was du sagen würdest, wenn du nochmal an der Startlinie stehst sozusagen?
Das auch vielleicht zur Konsistenz schlägt immer Talent und Kontinuität und an einer Sache auch wirklich dranbleiben und sich da reinbeißen. Das ist, es gab so viele, also nicht so viele, aber es gab halt auch hier und da Leute, die einfach irgendwie in gewissen Bereichen talentierter waren als ich oder sind vor allen Dingen auch. Und dann gab es die, die einfach an dem Thema irgendwo dran geblieben sind und das durchgezogen haben. Ja, das ist auf jeden Fall, was ich da mitteilen würde und oder sagen würde, dass man, wenn man an der Startlinie steht, einfach erstmal auch losläuft, um dann bei der Metapher zu bleiben, weil sich dann die Gedanken zu machen, so wie man losläuft, das, ja, kannst du noch so talentiert sein, kommst nicht an. Da musst du loslaufen.
Ja, das ergibt sich ja manchmal dann auch während dem Weg. Also man malt sich vielleicht auch so, ja, ich starte so und so und dann mache ich das und eigentlich kommt es dann komplett anders. Also auch positiv anders. Ja. Deswegen ist auf jeden Fall ein guter Rat, ja.
Auch wirklich einfach mal loslegen oder früher einfach Sachen loslegen, weil da ergibt sich immer was.
Ja. Learning by doing ist da nochmal so ein, gibt so viele Sprichwörter, wo Wahrheit drin steckt. Und tatsächlich haben wir ja auch jetzt heute relativ wenig über so die Phase beispielsweise auch gesprochen, dass du bei der Hütte der Löwen warst, wie das damals für dich war. Und das interessiert mich alles tatsächlich total. Und vielleicht kommen wir nochmal wann anders zusammen und sprechen da mal darüber mit einem anderen Fokus.
Sehr gerne, ja.
Danke auf jeden Fall für deine Insights und Tipps, wo ich sicher bin, dass der ein oder andere was mitnehmen kann. Aber ich habe noch eine Bonusfrage, die mich interessiert. und zwar warst du ja jetzt mit deinem Unternehmen auch in der Höhle der Löwen und deswegen würde ich gerne von dir wissen, würdest du anderen jungen Gründern grundsätzlich raten, Investoren zu suchen?
Zumindest sich mal mit Investoren auszutauschen. Also weil man dadurch nochmal eine ganz andere Sichtweise bekommt und vielleicht irgendwie Mechanismen versteht oder auch vor allen Dingen Anreize, nicht Anreize, sondern irgendwie, nämlich das, das sind das richtige Wort dafür, Inputs oder halt, ja, das Beispiel von uns, dass ich gesagt habe, ist eigentlich gerne ein cooles Unternehmen, wir werden kontinuierlich mehr Umsätze fahren, wir haben ein gutes Produkt irgendwie für den Kunden. Aber aus so einer Unternehmersicht oder einer Investorensicht sind wir halt jetzt überhaupt nicht interessant gewesen, was halt das Resultat auch aus Höhle der Löwen war, was mir dann auch mitgegeben wurde. Ja, du musst halt kontinuierlich Leute aufbauen, damit du irgendwo wächst und du kannst nicht exponentiell wachsen, weil da gibt's dann diverse Probleme. Und doof gesagt, diese Sichtweise hatte ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so richtig. Und da eher gesagt, okay, es macht dann vielleicht Sinn, in anderen Bereichen irgendwo mehr skalierbar zu denken und so einen Ansatz auch mal auch zu verfolgen an dem Punkt. Das ist auf jeden Fall gut und dann sollte auch, finde ich, bei sowas den Leuten sprechen, das Feedback annehmen. Wenn man halt das Ganze vielleicht so zu Ende denkt und sagt, irgendwann ist der Part vom Unternehmen vielleicht abgeschlossen, ist irgendjemand sollte es dann ja vielleicht kaufen oder übernehmen, weil der Wert, den man ja irgendwo dann aufgebaut hat, den möchte man ja auch im Idealfall entweder an jemanden übergeben oder halt irgendwie bekommen. Und das sollte man vielleicht auch mit im Blick behalten.
Ja, guter Punkt. Danke dir für diese ungeplante Bonusfrage.
Genau, was ja, sehr gerne.
Ganz, ganz wichtig ist für alle Hörerinnen und Hörer hier, in den Shownotes findet ihr natürlich dann die entsprechenden Links, die zu Philipp führen, die zu SciencePin führen, sodass ihr euch da nochmal informieren könnt und vielleicht auch den Philipp bei LinkedIn und Co. anschreiben könnt, wenn ihr da noch Fragen habt. Und ja, ansonsten würde ich sagen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Philipp, und uns mit deinem Wissen versorgt hast.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung auch und das interessante Gespräch und ja, gerne wieder.
Das war der 5-to-9-Club Podcast. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge voller Insights, Erfahrungsberichten und Inspiration. Abonniere jetzt den Podcast und werde Teil vom 5-to-9-Club.